Das kennt ihr, oder? Also wäre jetzt überhaupt nicht nötig gewesen, weil ihr wart ja alle schon leise. Aber wenn man auf einer Feier ist, auf einer Hochzeit oder sonst wo und einer klopft ans Glas, dann weiß man, jetzt passiert gleich irgendwas. Ja? Also entweder hält einer eine langweilige Rede oder irgendwelche Leute müssen sich küssen, dann klopfen manche anderen auch noch ganz heftig dagegen, damit was passiert. Und ja, wenn es klingelt, dann heißt es Achtung. Achtung, jetzt passiert was. Aufpassen. Und wenn ihr die Passionsgeschichte von Jesus durchlest, zum Beispiel von Markus im Markus-Evangelium, wie sie jetzt hier im Gottesdienst die nächsten Monate immer wieder auftaucht, dann klingelt Jesus auch ständig. Ich finde, es lohnt sich mal, die Passionsgeschichte durchzulesen nach dieser Frage, wo klingelt Jesus? Wo sagt Jesus, Achtung, jetzt passiert was oder gleich passiert was. Ich werfe einen Blick nach vorne und sag euch, was jetzt gleich passieren wird. Eine Ankündigung, die Jesus macht, so im Blick auf vorne, ist das Abendmahl, wo er mit seinen Jüngern das letzte Passamahl feiert und dann so nach vorne zeigt. Wenn wir Abendmahl feiern, gucken wir zurück. Wir sagen, boah, die haben damals Abendmahl gefeiert. Und eine Funktion des Abendmahls ist, dass wir uns daran erinnern, was Jesus für uns getan hat. Das konnten die Jünger damals noch nicht, weil es ja noch nicht passiert ist, Kreuz und Auferstehung und so weiter. Deswegen war das Abendmahl damals eigentlich ein Blick nach vorne auf das, was passieren wird. Und es gibt noch ein paar andere Ankündigungen, die Jesus macht. Und um ein paar geht es heute in der Predigt. Ich lese euch mal den Text dazu vor aus Markus 14, 24 bis 31. Jesus und seine Jünger sangen die Dankpsalmen. Dann gingen sie hinaus zum Ölberg. Jesus sagte zu seinen Jüngern, ihr werdet euch alle von mir abwenden, wie es in der Schrift, in der Heiligen Schrift steht. Ich werde den Hirten töten und die Schafe werden auseinanderlaufen. Aber nachdem ich vom Tod auferweckt worden bin, werde ich euch nach Galiläa vorausgehen. Doch Petrus widersprach ihm, auch wenn sich alle von dir abwenden, ich nicht. Jesus antwortete, Amen, das sage ich dir. Heute in dieser Nacht, noch bevor der Hahn zweimal kräht, wirst du dreimal abstreiten, mich zu kennen. Aber Petrus behauptete noch fester, sogar wenn ich mit dir sterben muss, ich werde niemals abstreiten, dich zu kennen. Das Gleiche sagten auch alle anderen. Wenn man diese Verse liest, kann man sich so seine Gedanken über Petrus machen, weil er ja auch einen großen Teil dieser Verse einnimmt, kann nachdenken über seine von sich überzeugten, vielleicht etwas vorschnellen Behauptungen, aber heute wollen wir es mal von der anderen Seite angucken. Heute wollen wir uns mal fragen, warum macht Jesus diese Ankündigungen? Warum klingelt er? Was will er mit diesen Worten? Was will er den Jüngern sagen? Und was bedeutet das für uns heute? Ich denke, dass Jesus nach dem Abendmahl, was war, und sie dann hinausgehen, nachdem sie die Psalmen gesungen haben, dass er sieht, dass auf die Jünger heftige Erfahrungen zukommen werden. Etwas, was sie bis dahin noch nie erlebt haben. Und er möchte sie nicht unvorbereitet ins offene Messer laufen lassen. Und deswegen kündigt er hier drei Sachen an. Das Erste, was Jesus macht, ist, er bereitet seine Jünger auf seinen Tod vor. Da greift er den Faden vom Abendmahl auf. Mein Leib, mein Blut. Was er da schon mit ihnen zusammen gefeiert hat, wird nochmal zugespitzt. Im Abendmahl hat Jesus schon seinen Tod angekündigt. Übrigens auch schon vor dem Abendmahl in Markus 14, ganz am Anfang, als eine Frau mit wertvollen Salben und Ölen kommt und ihn diese über den Kopf träufelt und ihn salbt. Da sagt Jesus schon, es wird immer Arme bei euch geben, aber mich habt ihr nicht für immer bei euch. Die Frau hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Also da wird schon deutlich, es geht in die Passion. Und bei Markus ist auch das, Matthäus 14 am Anfang, so der Anfang, dass man merkt, jetzt geht's aufs Ende zu. Und jetzt, in dieser Situation, wo Jesus mit seinen Jüngern im Gespräch ist, da führt er diesen Faden fort, knüpft daran an und er macht das, indem er Sacharja zitiert, einen Propheten aus dem Alten Testament im Kapitel 13. Da heißt es nämlich, das, was wir vorhin gehört haben, wie es in der Heiligen Schrift steht: Ich werde den Hirten töten und die Schafe werden auseinanderlaufen. Wenn man das Markus-Evangelium, vor allem die Passionsgeschichte, liest, fällt auf, dass das in der Passionsgeschichte die einzige Stelle ist, wo Jesus das Alte Testament so zitiert. Also wo er nicht nur Bezüge herstellt, sondern wirklich einen Vers wörtlich oder beinahe wörtlich, wie man das damals gemacht hat, zitiert. Und deswegen ist es wert, da mal hinzugucken und sagen, was ist das für eine Stelle, was bedeutet die denn und was will Jesus damit sagen? Wenn wir hier lesen, der Hirte, dann ist das ein Bild, was im Alten Testament oft für Gott selber oder aber für seinen Gesandten, für den Messias, den Gesalbten, erinnert euch? Kurz vorher die Frau, die ihm am Anfang des Kapitels salbt, was dafür benutzt wird, dass der Gesandte, der Gesalbte, derjenige ist, den Gott schickt, um die Probleme in dieser Welt zu lösen. Er ist die Figur, in der Gott eigentlich Mensch wird. Und bei Sacharja steht dieser Hirte im Gegensatz zu den anderen Hirten, zu den führenden Leuten des Volkes, zu den Priestern, zu den Verwaltungsleuten, zu den Führern. Und Sacharja wirft diesen Leuten vor, dass sie nur an sich selber denken, dass sie die Schafe eigentlich schlachten, aussaugen, alles ihnen wegnehmen, nur damit es ihnen gut geht. Aber im Gegensatz dazu wird ein anderer Hirte kommen, der für die Schafe ist, der für sie da ist, der sie weidet, der sich Zeit nimmt für sie. Aber dieser gute Hirte, heißt es dann hier, der wird sterben. Und er wird deswegen sterben, weil Gott selber es möchte. Je nach Übersetzung, ich will oder ich werde den Hirten töten. Und das heißt nichts anderes, als dass Gott selbst hinter dem Tod dieses Hirten, hinter dem Tod von Jesus, der von sich selber sagt, ich bin der gute Hirte, steckt. Und ich glaube, dass das wichtig ist, weil damals und heute Menschen hingeguckt haben und gesagt haben, eigentlich ist Jesus gescheitert. Oder der Tod am Kreuz, der war so nicht gedacht. Das war entweder Zufall oder dummes Timing oder nicht genau überlegt oder wie auch immer. Aber Markus lässt Jesus hier etwas anderes sagen. Jesus sagt sehr deutlich, mein Tod ist weder ein Zufall noch ein Versehen. Jesus hat sich nicht verkalkuliert, so nach dem Motto, und deswegen muss er sterben. Und Gott ist das Geschehen damals auch nicht entglitten, weil er mal kurz nicht aufgepasst hat. So nach dem Motto, oha, das wollte ich jetzt aber nicht, jetzt muss ich mir was Neues einfallen lassen. Es gibt bis heute Leute, die sowas behaupten. Nein, es ist sehr deutlich, alles das, was in der Passionsgeschichte passiert, ist Teil des Plans Gottes mit dieser Welt. Dass eben Jesus auf die Welt kommt, zielt von Anfang an auf dieses Kreuz. Von Anfang an ist das Ziel, dass Christus für die Menschen stirbt, dass der gute Hirte getötet wird. Und es ist jetzt nicht irgendwie so, dass Jesus über die Welt läuft, ein paar revolutionäre Sachen macht und dann irgendwie irgendwelche bösen Menschen sagen, boah, der muss jetzt weg und Gott hat damit überhaupt nichts zu tun. Sondern das ganze Leben Jesu, sein ganzes Kommen, zielt auf dieses Kreuz hin. Und wer das Markus-Evangelium liest, der sagt, okay, Passion kommt ab Kapitel 14 bis dann 15, 16, bis zur Auferstehung. Aber wenn ihr euch mal die Kapitel genauer anguckt, werdet ihr merken, dass die Kapitel 14 und 15 viel, viel länger sind als alle Kapitel vorher. Und man kann sagen, so hat es auch ein Theologe Martin Kähler mal formuliert, er hat gesagt, das Markus-Evangelium ist eigentlich eine Passionsgeschichte mit längerer Einleitung. Also allein die Form macht deutlich, Es zielt alles auf dieses Kreuz von Christus hin. Es zielt alles auf die Passion hin. Die Jünger damals verstehen das nicht. Sie können sich's nicht vorstellen. Und ich denke mir, ich hätte es mir wahrscheinlich auch nicht denken können. Und bis heute ist das eine ungeheuerliche Vorstellung, dass Gott den Himmel verlässt, auf diese Welt kommt, viel Gutes tut und dann an einem Kreuz jämmerlich stirbt. Damals wie heute schütteln viele den Kopf und wenden sich ab. Aber es ist der Plan Gottes für diese Welt, der Rettungsplan für diese Welt. Dieser Hirte, der kommt nicht wie ein Superheld und räumt erstmal auf. Er schlägt auch nicht alle in die Flucht, sondern er wird wehrlos und er stirbt an einem Kreuz. Und darauf, weil das so ein ungeheuerlicher Gedanke ist, klingelt Jesus immer wieder und bereitet seine Jünger darauf vor. Aber er bereitet sie nicht nur darauf vor, sondern eben auch auf ihr eigenes Scheitern. Jesus kündigt hier an: Ihr werdet euch alle von mir abwenden, wie es in der Schrift steht. Ich werde den Hirten töten, das hatten wir gerade, und die Schafe, also die Jünger, werden auseinanderlaufen. Das sind keine rosigen Aussichten. Alle laufen davon. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr plötzlich ganz allein seid. Jesus war ganz allein. Vielleicht habt ihr schon mal für irgendwas eine Initiative ergriffen. Das passiert manchmal, dass mal irgendwo Leute sich beschweren und sagen, muss ich was ändern? Und dann sagst du, nimmst deinen Mut zusammen und dann gehst du zum Chef und sagst, da muss ich was ändern. Die anderen sagen das auch und dann drehst du dich um und keiner ist mehr da. Alle den Kopf wegdecken. Eine blöde Situation. Und so ähnlich geht es Jesus ja auch, nur noch viel, viel schlimmer. Jesus geht seinen Weg allein und ich finde es tatsächlich auch etwas unfair, dass immer in vielen Bibelübersetzungen über diesen Abschnitt steht, Jesus kündigt die Verleugnung des Petrus an. Als wäre Petrus der Einzige, der Mist gebaut hätte. Sie sind alle davon gelaufen. Nicht nur unser Freund Petrus. Natürlich, er ist der Prominente und er tritt sehr überzeugt von sich auf. Und die Ankündigung des Hahns und so, das ist eine schöne Geschichte, die kann man auch gut erzählen. Ja, und Petrus, da heißt es dann natürlich auch, Petrus behauptete noch viel fester oder fester, sogar wenn ich mit dir sterben muss, ich werde niemals abstreiten, dich zu kennen. Aber dann steht hier, das Gleiche sagten auch alle anderen. Petrus ist nur ein Beispiel. Einer für alle. Er ist sowas wie der Kristallisationspunkt, der Klassensprecher, der ausspricht, was sie alle denken. Niemals werde ich das tun. Und wenn man das liest und die Geschichte kennt, ist je nach Persönlichkeitstyp so die Gefahr nahe zu sagen, ja, ja, Petrus, große Klappe, ne? Du wieder. Und in dem Augenblick passiert genau das Gleiche, dass wir denken, wir hätten das anders gemacht. Egal, ob wir Jesus nicht verleugnet hätten oder ob wir vorher nicht so getrötet hätten, so dieses, ich bin besser. Wir sind anders. Und Petrus macht etwas, was wir alle kennen. Er scheitert an seinem eigenen Anspruch. Er hat einen Maßstab, wie er sein möchte, Vorsätze, wie er leben möchte, und er täuscht sich über sich selber. Ich glaube, das kennt jeder von uns, dass er an den eigenen moralischen Vorstellungen scheitert. Und das Davonlaufen der Jünger, ihr Abwenden von Jesus, die Verleugnung des Petrus, das steht beispielhaft dafür, dass wir unsere Versprechungen, die wir uns und anderen geben, eben oft nicht einhalten können. Und deswegen wird in der Passionsgeschichte nicht nur gezeigt, dass Jesus der Hirte ist, der für uns ans Kreuz geht, sondern dass wir die Schafe auseinanderstoben. Und das ist der Gegensatz. Auf der einen Seite steht Gott, der in Jesus seine Versprechen, die er im Alten Testament gegeben hat, hält, obwohl es ihm alles kostet und das Herz zerreißt. Und wir lesen das in Zacharia 13, nochmal vor dem, was wir gerade gelesen haben. Da ist das so vorhergesagt. Schwert, stürze dich auf meinen Hirten, auf den Mann, der mir nahe steht, sagt der Herr, der Herrscher der Welt. Der Herrscher der Welt gibt den Mann, der ihm nahe steht, der an seinem Herzen ist, seinen Sohn preis. Und er hält Wort, während die Jünger auf der anderen Seite, die es bestimmt auch ehrlich gemeint haben, ihr Versprechen brechen. Denn dann heißt es etwas später in Markus 14, als Jesus verhaftet wurde, da ließen ihn alle Jünger im Stich und ergriffen die Flucht. Und was macht unser Freund Petrus? Da fing Petrus an zu fluchen und schwor, Gott soll mich strafen, wenn ich lüge. Ich kenne diesen Menschen nicht, von dem ihr redet. Und ich glaube noch einmal, Petrus und seine Freunde stehen stellvertretend für diese Menschen. Und ich bin sicherlich einer von ihnen, die ihre eigenen Vorsätze und Ansprüche und Maßstäbe nicht halten können. Die Dinge sagen und tun, die sie eigentlich nicht wollen. Die an sich selber und ihrer eigenen Unzulänglichkeit scheitern. Und es sind diese Augenblicke, in denen der Hahn kräht, in denen wir ehrlich werden, uns schämen und zugeben müssen. Ich schaffe es so oft nicht, so zu leben, wie es richtig wäre und wie ich es wollte. Und wisst ihr was? Genau für diese Scham ist Christus auch gestorben. Er nimmt sie an sein Kreuz. Und er lässt seine Jünger damit nicht allein. Denn das endet ja hier nicht mit den Ankündigungen. Es wäre ein bisschen trostlos. Sondern Jesus sagt, ich habe noch was für euch. Und er sagt, aber nachdem ich vom Tod auferweckt worden bin, werde ich euch nach Galiläa vorausgehen. Es ist ja jetzt kein Wanderführer, um den es hier geht, ne? Sondern er hätte auch sagen können, hey Freunde, macht euch keine Gedanken, ich werde versterben, aber ich kriege das hin mit dem Tod und am dritten Tag laufe ich wieder durch die Gegend. Das sagt er aber hier nicht, sondern er sagt, ich werde euch nach Galiläa vorausgehen. Und ich finde allein das mit der Auferstehung ist ja schon unglaublich. Also, dass Jesus wirklich am dritten Tag wieder aus dem Grab rauskommt, dass das Grab leer ist, dass er lebt. Und ich finde das schon zu schön, um wahr zu sein. Und ich kann mir vorstellen, wenn die Jünger sagen, was hat er jetzt gesagt? Und deswegen konnten sie es vielleicht auch nicht wirklich glauben. Aber dass Jesus ihnen vorausgeht nach Galiläa. Galiläa ist der Ort, wo Jesus sie berufen hat, ganz am Anfang am See Genezareth. Wo er sie in die Nachfolge gerufen hat, in die Beziehung mit ihm, wo er ihnen einen Auftrag gegeben hat. Und Galiläa, das bedeutet, Jesus fängt nach dieser ganzen Geschichte, nach all ihrem Scheitern, nach all ihrem Versagen, mit all ihrer Scham, fängt er neu mit ihnen an und gibt ihnen eine neue Identität, einen neuen Auftrag. Ihre Scham, ihr Scheitern spricht nicht das letzte Wort über sie. Mann, Jesus hätte sie ja auch in die Wüste schicken können und sagen können, ich habe es euch doch gleich gesagt, das wird alles nichts. Und übrigens auch das fällt nie, ich habe es euch doch schon vorher gesagt, ja, wusste doch, was passiert. Sondern er sagt, kommt Freunde, ich gehe nach Galiläa mit euch. Ich bin schon da, wenn ihr da hinkommt, ich warte auf euch und dann fange ich neu mit euch an. Trotz allem, was war. Mit den Jüngern, die davongelaufen sind. Mit Petrus, der ihn dreimal verleugnet hat. Und ich weiß nicht, wie es den Jüngern ging, als sie ihn dann sahen. Ich glaube, auf der einen Seite war Staunen, Jubel, Freude. Ja, Jesus lebt. Und auf der anderen Seite die Erinnerung an das Scheitern. Ich glaube, sie haben auf der einen Seite gejubelt und auf der anderen Seite wären sie am liebsten im Boden versunken. Aber Jesus fängt neu mit ihnen an. Ich warte auf euch. Ich bin in Galiläa. Christus ist immer wieder der, der neu mit uns anfängt. Er begegnet sie ihnen, er ruft sie neu in die Gemeinschaft und er sendet sie auch neu aus. Und deswegen ist das der dritte Punkt. Jesus bereitet seine Jünger auf den Neuanfang vor. Und wisst ihr, das ist das Evangelium, das ist die gute Nachricht. Das ist der Grund, warum wir an das Kreuz zurückdenken, dass Christus nicht nur gestorben ist, sondern dass es Hoffnung gibt, weil er lebt und weil er immer wieder neu mit uns anfängt. Und wenn du diese Augenblicke kennst, wo du dir selber nicht mehr in den Spiegel gucken kannst, dann fängt Jesus neu mit dir an. Mit dir, mit den Jüngern, mit seiner Welt. Immer wieder neu ruft er dich in die Beziehung zu ihm und beauftragt dich neu. Selbst wenn wir uns selber nichts mehr zutrauen. Und er lädt uns immer wieder ein an seinen Tisch und sagt, wenn ihr einen Neuanfang braucht, wenn ihr Vergebung braucht, dann seid ihr willkommen beim Abendmahl. Und hier bricht die Hoffnung durch. Das heißt, Schuld und Scham, Versagen und Scheitern, ja sogar der Tod, sprechen nicht das letzte Wort, sondern Christus selbst. Er hält, was er verspricht. Und vor allem, wenn er klingelt, dann erfüllt sich das auch. Und das nächste Lied, was wir jetzt singen, nimmt uns genau hinein in diesen Weg zum Kreuz in die Auferstehung.